Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Titus Häusermann und Frank Butzer vom Silberburg Verlag. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja. Hallo.
30 Jahre Silberburg Verlag, ein Jubiläum, das es in sich hat, im Buchgewerbe noch so viel Zeit auch hinter sich zu bringen. Wie hat es damals angefangen, vor 30 Jahren? Herzlichen Glückwunsch erstmal auch.
Dankeschön. Das waren ganz kleine Anfänge und nicht in Tübingen-Bebenhausen, wie wir heute sind und deswegen auch den Bezug zur Würstenwelle haben, ganz fast nachbarschaftlich, sondern es hat in Stuttgart angefangen. Für mich war das eigentlich ein Jugendtraum, meinen eigenen Verlag zu haben, der sich zurückverfolgen lässt bis ins 11., 12. Lebensjahr mit diesem berühmten Aufsatz, was ich einmal werden möchte, wo ich damals schon geschrieben habe, Verleger. Und irgendwann nach langem krummem Bildungsgang und verschiedene Jobs und Berufe war es soweit, dass ich dachte, also jetzt fange ich einfach an. Ich war noch als Student eingeschrieben, ich habe mein Geld als Redakteur verdient und dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich baue das ganz klein auf und bis ich dann mit dem Studium fertig bin, wird es vielleicht was, dass ich dann einsteigen kann. Und habe das sorgfältig vorbereitet, weil das schon irgendwie professionell sein sollte. Es war klar, das Ding braucht irgendeine Spezialisierung. Die Landeskunde, Landeskunde klingt so trocken, also Themen, die mit dem Land zu tun haben, war etwas, was mich interessiert hat und wo es auch Marktlücke gab. Und ich dachte deswegen, also das probiere ich einfach, die Spezialisierung auf Stuttgart, Schwaben, Baden-Württemberg. Und das hat angefangen mit drei Bücher zu Stuttgart, genau 1986, deswegen das 30-Jahr-Jubiläum. Die eigentliche offizielle Gründung ist natürlich noch ein bisschen vorher mit Handelsregister-Alltag und was da alles vorher sein muss. Und aus diese drei Bücher sind also im Laufe dieser 30 Jahre jetzt etwa 1500 geworden.
Ordentliche Latte.
Ja, das ist eine ganze Menge. Ne? Das vergisst man immer so im Alltag ein bisschen, ne? Wenn man so im Tagesgeschäft drinsteckt, ne? Was man eigentlich so über die Jahre schon alles produziert hat und auf den Markt gebracht hat und auch begleitet hat. Ne? Mhm. Das ist schön, da manchmal so in den älteren Sachen zu blättern, in den neuen natürlich auch, aber da kommen dann immer ganz viele Erinnerungen hoch, Erlebnisse mit Autoren. Ich dachte, okay, es hat sich gelohnt, da oft auch ein paar Stunden mehr zu arbeiten, ne, als es im Arbeitsvertrag drinsteht. Ne.
Wie bist du? Arbeitsvertrag, Frank?
Ja, irgendwann habe ich mal einen Arbeitsvertrag gekriegt, das ist wahr.
Als was bist du angestellt?
Das ist nicht so genau definiert. Also, was mache ich? Ich mache EDV, ich mache Organisationsplanung, Datenbanken, ich setze noch ein bisschen, mache ein bisschen Bildbearbeitung. Also ich sehe mich als Querschnittler und mache halt Dinge, die anderen vielleicht nicht so gern machen oder wo ich vielleicht auch ein gewisses Talent dafür habe.
Und offiziell ist der Frank Teamleiter Herstellung und Prokurist.
Was heißt das genau?
Teamleiter Herstellung heißt, es gibt bei uns 5 Teams, die jeweils ein Gebiet abdecken. Eines für Schönes Schwaben, eines für Vertrieb und Marketing, eines für Service nennt sich das. Das ist also alles, was so Verwaltung und Ähnliches angeht. Herstellung und Lektorat. Und er ist also der Teamleiter. Da gibt es keine, im Gegensatz zu Abteilungen, keine Stelle, die ganz direkt diesen Teams zugeordnet sind, sondern je nach Tätigkeit kann jemand auch bei 2 oder 3 Teams beteiligt sein. Aber er guckt also, dass die Arbeit richtig verteilt wird und dass die Information auch gut fließt. Oder sollte es. Aber er tut es auch.
Ja, Und dann natürlich ja Verhandeleien mit den lieben Druckern und so. Ne. Ich bin quasi mit dafür zuständig, ne, dass keine Woche vergeht, in der nicht eine Druckerei Insolvenz anmelden muss. Nee, also das klingt ein bisschen blöd, aber es ist gerade wirklich ein Problem, ne, dass in Deutschland viele Druckereien zumachen, ne, weil einfach der Konkurrenzdruck aus Fernost und auch aus Osteuropa ziemlich groß ist. Ne. Und da sich auch bei uns in der Verlagsbranche so ein gewisser Druck aufbaut, Konkurrenz von digitalen Medien, müssen wir natürlich auch hart verhandeln. Ne. Wir lassen bisher noch so gut wie alles in Deutschland, bevorzugt in Baden-Württemberg druckt. Aber das hängt natürlich auch mit unserem Verlagsprogramm zusammen. Ne. Es macht schon auch Sinn, wenn man Bücher über Baden-Württemberg macht, ne, die Regionalität in den Vordergrund stellt, dass man dann auch im Umfeld oder im Ländle produziert.
Also ihr macht es noch hier, aber habt eben keine Haus- und Hofdruckerei, sondern wird immer wieder für jedes Produkt neu verhandelt.
Wir haben schon eine Haus- und Hofdruckerei, ne, die ist ein paar hundert Meter von hier entfernt.
Und worauf muss man dann beim Herstellungsprozess von einem Buch so alles achten? Also Druckereiverhandlungen, aber da gehört ja sicher noch viel mehr dazu.
Na, das fängt ganz am Anfang an. Ne? Man muss mit den Autoren einen Vertrag schließen. Ne? Viele wollen das, wir wollen das auch, wo bestimmte Dinge dann geregelt sind. Dann muss man gucken, dass das Manuskript rechtzeitig da ist, dass das Manuskript lektoriert wird. Da gibt es manchmal auch Stolpersteine, ne? Da muss man sich dann mit dem Autor einigen, ne? Und darf den nicht zu hart anfassen und darf nicht zu viel umschreiben. Manche sind aber auch ganz froh, wenn das Lektorat ordentlich eingreift. Man hat es einfach mit Menschen zu tun. Ne? Ja, wenn dann das Lektorat abgeschlossen ist, dann wird das Buch gesetzt oder layoutet, gestaltet und dann geht es ins Korrektorat. Und das sind natürlich einmal zwischendrin immer wieder Abstimmungsschritte notwendig. Ne? Und man merkt dann schnell, wenn man Abstimmungsschritt versäumt hat, ne? Da kann man dann auch mal ein bisschen Ärger kriegen mit Autoren. Aber in der Regel kriegt man das dann wieder ganz gut in den Griff. Ne? Ja, und dann geht es natürlich weiter. Nach dem Korrektorat müssen die Korrekturen eingegeben werden. Dann ist bei Sachbüchern hat man dann oft noch einen Bildbearbeitungsschritt dazwischen. Ne? Und ja, dann geht's raus. Ne? Geht es in die Druckerei. Und da muss man natürlich gucken, dass man es rechtzeitig dort hat, weil man hat einen Auslieferungstermin, wo viele Bücher zusammen dann ausgeliefert werden und das muss dann halt alles auch koordiniert sein, dass es dann an dem Tag oder zwei Tage vorher in der Auslieferung dann ist.
Habt ihr da Lagerhallen auch, wenn ihr 1500 Buchtitel schon veröffentlicht habt, womöglich von jedem noch ein Exemplar da ist und die Auflagen ja dann auch sicher eine gewisse Anzahl, ne, immer betragen müssen, um damit es sich lohnt, auch gedruckt zu werden. Wie sieht es da aus, die Logistik drumherum?
Ja, das ist auch heute noch so. Viele denken ja, im digitalen Zeitalter druckt man immer nur ein Exemplar. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, aber die ist unwirtschaftlich für uns und technisch unbefriedigend. Nee, die Auflagen sind immer so 2, 3, 4, 5.000, manchmal auch noch mehr. Und wir haben einen Dienstleister, der ganz lang in Stuttgart saß und auch als wir mit ihm den Vertrag abgeschlossen haben in Stuttgart saß, deswegen war das geschickt. Mittlerweile hat er sich ein Riesenlager in der Mitte von Deutschland in Erfurt gebaut, sodass die Bücher also großenteils in Erfurt lagern und von dort aus an die Buchhandlungen und Läden im deutschsprachigen Sprachraum verschickt werden.
Also in Bebenhausen habt ihr dann immer nur jeweils eins oder ein paar?
Ja, ein paar mehr schon. Das ist aber so ein kleines Handlägerle, würde man auf Schwäbisch sagen. Also, dass man mal was zeigen kann.
Ja, wir haben schon die Herstellung jetzt gerade geklärt, aber wie kommt eigentlich, ja, das vorher steht ja das Ganze an. Wie stellt ihr euer Verlagsprogramm zusammen? Welche Ideen stecken da denn dahinter auch? Na, was veröffentlicht der Silberburg Verlag? Nach welchen Kriterien?
Also der Verlag ist immer noch spezialisiert auf alles, was mit dem Land zu tun hat. Das war von Anfang an so. Am Anfang war es eher noch auf Stuttgart fokussiert. Mittlerweile ist wirklich das ganze Land. Wir haben auch eine kleine Dependance in Karlsruhe, wo dann die Badener andocken können. Und wir machen gegenwärtig so etwa 70 neue Titel im Jahr. Das Wort Titel klingt so technisch, aber es sind also nicht nur Bücher, sondern es sind auch mal Kalender dabei oder CD oder DVD oder sowas. Und diese 70 Titel verteilen sich zunächst mal auf ein Frühjahrsprogramm und ein Herbstprogramm, wie bei ganz vielen Verlagen. Und dann gibt es einige Genres und einige Themengebiete, die wir beackern und wo wir eigentlich in jedem Programm zeigen möchten, dass das auch zu unserem Verlagsprogramm gehört. Also beispielsweise Regionalkrimis haben wir einige, beispielsweise Kochbücher und Kulinarisches ist so eine Ecke. Wanderführer und Ausflugsführer gehört mit dazu. Auch Landeskunde, Landesgeschichte. Und das ist also das eine Kriterium. Und das andere Kriterium ist, dass wir versuchen, dieses große Land Baden-Württemberg mit den verschiedenen Regionen, das es hat, vorkommen zu lassen, dass also möglichst immer was zur Alp, zur Hohenlohe, zur Kurpfalz, zu Südbaden, zum Schwarzwald und so weiter dabei ist.
Wie findet ihr da eure Autoren?
Na, die Autoren kommen oft selber auf uns zu. Na, also wir haben als Silberburg Verlag haben schon einen gewissen Ruf hier im Ländle. Und teilweise entstehen aber auch Projekte aus dem Verlag raus, ne, dass wir uns einfach überlegen, wo gibt es eine Marktlücke. Da ist und es gibt bei uns einen Programmleiter, das ist der Martin Klaus, ne, der da sehr viel vorarbeiten und koordinierende Dinge tut, dann auch Kontakte zu Autoren anbahnt und weiter pflegt. Ne. Wenn dann Manuskripte oder Ideen da sind, dann wird es besprochen. Wir haben eine relativ große Programmrunde, wo viele Mitarbeiter im Verlag dran teilnehmen, ne, und dann wird diskutiert. Ne. Und dann findet der eine gut, der andere findet schlecht. Und dann geht es hin und her und das dauert manchmal. Ne, normalerweise so eine Programmsitzung dauert 3. Ja gut, 3,5 Stunden. Ne? Und wenn es schlecht läuft, ne, dann haben wir 5 Bücher entschieden. Ne? Das heißt ja noch nicht, dass es endgültig entschieden ist. Ne? Aber das ist dann so eine Vorentscheidung, dass man sagt, okay, wir wollen es weiterverfolgen. Ob das Projekt dann wirklich zustande kommt, das stellt sich dann auch erst im späteren Prozess raus.
Was entscheidet, was sind dann die Kriterien? Wann ist ein Projekt tragfähig?
Ja, ich wollte nur sagen, also das ist so ein basisdemokratisches Element von mehreren, die es bei uns gibt.
Also dass nicht und eben nur du dann final genau, entscheidest, sondern...
Ja, oder der Cheflektor oder irgend sowas, wie das bei großen Verlagen dann der Fall ist. Sondern dass die Mitarbeiter mitmachen und zwar ganz bewusst, weil die Mitarbeiter das ja auch mittragen und mittragen sollen. Und letztlich der ganze Verlag und die ganzen einzelnen Leben davon abhängen, dass man das richtige Programm hat. Und nebenbei auch der Spaß davon abhängt, dass man das richtige Programm hat.
Ja, es fließen dann natürlich auch unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen mit ein. Also jemand aus dem Marketing wird sicher ein Projekt anders beurteilen als jemand aus dem Lektorat. Ne? Da wird mehr auf die Vermarktbarkeit achten. Aus dem Lektorat spielt dann eher also die Art der Schreibe, der Schreibstil, die Aneinanderreihung der Wörter spielt dann da sicher eine größere Rolle. Ne? Und so kommen halt unterschiedliche Sachen dann zusammen und dann muss man hinterher sagt man dann, okay, gut, wir machen es oder nee, lieber nicht. Ne?
Also die endgültige Entscheidung Das war ja die Frage, kommt einerseits durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten zustande, denn ein Buch zu machen ist immer eine relativ teure Sache, kostet in der Regel einen fünfstelligen Betrag. Und zum anderen auch dadurch, dass der Autor dann Ja sagt. Also oft ist es ja so, dass der Autor mehreren Verlagen ein Buch anbietet und vielleicht war dann ein anderer Grad ein bisschen schneller als wir. Ist uns leider auch schon passiert. Und das Dritte ist, dass genau durch das, was ich vorher gesagt habe, die Programmzusammenstellung, es dann manchmal klar wird, wir haben eigentlich in den nächsten 3 Jahren für das Buch gar keinen Platz, weil die Plätze für dieses Segment sind schon belegt von anderen Titeln, die wir fest zugesagt haben oder wo wir sogar schon vertraglich verpflichtet sind.
Also 3 Bücher über die Alp braucht man nicht machen in 2 Jahren, oder?
Zumindest nicht im gleichen Halbjahr.
Gibt es da dann auch so...
Wobei, das ist ja ein bisschen wie bei Goethe, Alp geht immer.
Ja, gibt es so Spitzenregionen oder auch so Dauerbrenner? Was funktioniert besser? Welche Region verkauft am meisten?
So kann man es nicht sagen. Also... verkaufen am meisten, das ist sicher der Großraum Stuttgart. Ne? Da sind viele Buchhandlungen, ne? Und da gibt es viele Menschen und es ist eine wirtschaftlich starke Region, ne? Im Gegensatz zu manchen Ecken auf der Alp. Ne? Aber thematisch verkauft sich die Alp ganz gut. Was auch sehr interessant ist, na, hier in der Gegend, Schönbuch-Ausflugsführer, ne, sind regelmäßig gern gelesen.
Ja, ich würde auch sagen, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es kommt schon auch immer nur sehr auf den Inhalt an. Also, wenn ein Buch schlecht ist, spricht sich das rum, egal über welche Gegend es ist, das wird sich schwer tun. Von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Ja, wie haltet ihr die Qualität hoch? Worauf legt ihr Wert auch dann bei der Schreibe?
Also das ist ja, Qualität hat ganz verschiedene Aspekte erstmal. Das geht ja von der literarischen Qualität über eine Illustrationsqualität, dass man beispielsweise ganz tolle Fotos dabei hat. Und über die Gestaltung, dass die irgendwas Neues hat oder einfach sehr gut passt auch. Übers Haptische, das Buch ist ja was man in der Hand halten kann, im Gegensatz zu einem E-Book zum Beispiel, bis hin zu der Qualität, dass es vom Preis her in einer richtigen Relation steht zum Inhalt. Und das muss einfach irgendwie alles stimmen. Und da hilft uns unsere Erfahrung und ein Stück weit ist, wie es immer ist im Leben, man macht Fehler und man versucht aus den Fehlern zu lernen.
Übrigens, ein E-Book kann man natürlich schon in der Hand halten. Es fühlt sich bloß immer gleich an, ne? Egal was
man ist. Den Reader kannst du in der Hand halten, aber das Book selber.
Aber auf dem Segment seid ihr natürlich auch inzwischen aktiv, geht kein Weg dran vorbei, oder?
Ja, wir haben mittlerweile über 100 E-Books jetzt im Programm und aber der Umsatzanteil ist sehr gering. Da bewegen wir uns im Bereich von 1-2%, also zum Gesamtumsatz.
Eure Kundschaft will noch das haptische Erlebnis.
Es sind zunächst mal bloß bestimmte Segmente, die als E-Book überhaupt funktionieren. Und zwar die Bücher, die ausschließlich oder vorwiegend aus Text bestehen. Und das ist bei uns stark in der Minderzahl. Wir haben fast nur illustrierte Bücher und auch bei denen sind es eigentlich die Bücher, die man so zur Unterhaltung runterliest. Und ich verstehe das auch gut, denn ein E-Book ist ja sehr praktisch, wenn man in der Bahn liest oder im Flugzeug oder am Strand oder so. Und was liest man da? Halt die Literatur, die man so runterliest, Unterhaltungsromane, Krimis und so weiter. Und die funktionieren auch gut. Aber alles andere, ein Kochbuch oder ein anspruchsvolles Buch über das Verhältnis von Württemberg zu Frankreich oder irgend sowas, das tut einfach nicht im E-Book.
Also wir haben da schon rumexperimentiert. Wir haben Kochbüchle Kochbüchle, wo es darum ging, was kann man mit Obst machen und frischem Gemüse. haben wir mal versucht, als E-Book zu vermarkten. Das war ein Unding. Also in dem Zeitraum von einem Jahr hatten wir fast 20.000 vom Print verkauft. Ne? Und vom E-Book, ich muss lügen, nicht mal 10. Also es ist spannend. Also wir wussten selber nicht, was da rauskommt. Ne? Also ich hätte es eigentlich schon ein bisschen positiver eingeschätzt. Ne? Aber das ist einfach eine extreme Differenz, ne, zwischen 10 und 20.000. Ne?
Steht im kleinen Verhältnis zum Aufwand, weil den Aufwand muss man, das ist ja auch zusätzlicher Aufwand, man kann ja nicht 1:1 die Print-Variante dann als E-Book nehmen, oder?
Nee, man kann es nicht 1:1 machen, klar, das war Aufwand, da muss man das EPUB abstimmen, muss Lösungen finden, wie will man die Bilder drin haben, ne? Weil EPUB kann man ja nicht 1:1 das gestaltete Layout übernehmen, man muss einfach einen Kompromiss finden, ne, zwischen der schönen Gestaltung und dem, was dieses viereckige Kästle dann darstellen kann. Das liegt natürlich nicht am Kästle, sondern am Dateiformat, was das zu leisten imstande ist. Das steckt dahinter. Ne? Und da sind die Beschränkungen. Ne?
30 Jahre gibt es den Silberburg Verlag. Warum heißt das Silberburg?
Das ist benannt nach der Silberburg, die am Fuß der Karlshöhe stand, nach der auch die Silberburgstraße in Stuttgart benannt ist. Also ich habe den Verlag ja in Stuttgart gegründet, deswegen war der Stuttgarter Lokalbezug richtig damals. Und die Silberburg war ursprünglich eine Gartenwirtschaft oder Ausflugslokal vor den Toren der Stadt, wurde dann von der Museumsgesellschaft in Stuttgart übernommen. Und genau 99 Jahre geführt als Treffpunkt für die Stuttgarter Bürger, aber auch mit Arbeitsräumen für Künstler und Schriftsteller. Und die Kombination fand ich eigentlich sehr schön. Und es kommen dann ja immer auch noch ganz praktische Erwägungen dazu. Also ich heiße Häusermann, das muss man immer buchstabieren mit E-U-S-S. Das wäre unmöglich gewesen für Name und alles andere ist schwierig und Silberburg fand ich einfach nett, das kann man sich merken, das ist irgendwie eindeutig, das kann man im Ausland sprechen. Man weiß ja immer auch gar nicht, wenn man so ein Unternehmen neu gründet, was daraus wird.
Wenn ihr euch jetzt eben auf das Land Baden-Württemberg auch spezialisiert habt, wie groß ist die Stahlkraft, wie weit geht es auch darüber raus dann, über Schwaben und Baden?
Naja, also wir vertreiben in ganz Deutschland oder nicht nur, also im deutschsprachigen Raum. Da kann man dann schon ein bisschen sehen, also was dann beispielsweise in Berlin verkauft wird. Nein, in Berlin gibt es ja auch eine nicht zu unterschätzende schwäbische Gemeinde. Ne? Also da geht ein bisschen was. Ne? Und dann gibt es natürlich viele Exilschwaben, ne, die es in alle Welt verstreut hat, ne, die wir auch immer wieder kontaktieren, sei es per E-Mail oder per Papier-Newsletter. Ne? Und so bleibt der Kontakt erhalten und von daher gehen unsere Bücher eigentlich in die ganze Welt.
Aber das Allermeiste verkauft man schon in Baden-Württemberg.
Das ist richtig, ja.
Und wir haben ja eine Monatszeitschrift, Schönes Schwaben, reden wir nachher vielleicht auch nicht drüber. Da sehen wir es noch deutlicher, weil wir es da wirklich direkt an die Abonnenten schicken. Und da gibt es natürlich auch ein paar Abonnenten in Australien und Neuseeland und Südamerika, Nordamerika. Schwabe gibt es ja überall.
Was ist für euch der Inbegriff des Schwäbischen, des Schwaben? Was macht da, wenn man das so auf wenige Worte auch runterbrechen sollte? Der Schwabe,
das der ist Schwabe, eine schwierige Frage.
Der Schwabe und auch das Schwaben.
Also es gibt ja natürlich so die traditionellen Klischees: Häuslebauer, Kehrwoche, Sauberkeit, Xenophobie gehört, glaube ich, auch dazu, Fremdenfeindlichkeit und so sich abschließen, so sprechen, dass es niemand versteht.
Ein bisschen verrückt sein.
Ja, ich glaube, die Klischees haben alle einen wahren Kern. Ich glaube, dass sich das schon im 20. Jahrhundert sehr geändert hat und mittlerweile noch mehr geändert hat. sodass es, glaube ich, mittlerweile ganz schwierig ist, das wirklich in der Realität wiederzufinden. Und natürlich gibt's noch die Hausfrau, die sagt, da haben sie nicht recht putzt in der Ecke von der Treppe, das mal sie nochmal, gell.
Die gibt's übrigens auch in Franken, ne?
Ja, die gibt's auch in andere Gegenden, da gehst du dann vielleicht nicht am Streppeputzen, sondern sonst irgendwas.
Und von den Regionen her, wenn ihr euch jetzt so umguckt im Land, was gefällt euch da am besten? Wo fühlt ihr euch wohl?
Also mir geht es so, dass mir eigentlich die Vielfalt, die es hier gibt, am besten gefällt. Also wir sind immer wieder in anderen Gegenden mit sehr offenen Augen, weil wir uns da mit anderen Regionalverlagen treffen, mit denen wir vernetzt sind. Und ich finde es in anderen Gegenden schon auch sehr schön, aber so diese Unterschiedlichkeit, die es hier gibt mit der Bodenseelandschaft, die ja irgendwie was sehr Südliches hat, mit dem Schwarzwald, der so schroff und ein bisschen abgeschieden ist, immer noch mit der Alp, die ich von Kindesbeinen an lieb, auch mit Metropolen wie Stuttgart, das ist schon was ganz Besonderes. Und auch vom Klima her und so, also mir gefällt es gut und ich könnte aber gar nicht sagen, Hohenlohe ist schöner als als die Karlsruher Gegend oder so, weil das jede Gegend hat ihren Reiz.
Ich persönlich bin gerne auf der Alp und auch in Oberschwaben, war aber als Kind war ich viel in Hohenlohe und ich habe es geliebt, Kocher, Jagst und auch und andererseits der Schwäbisch-Fränkische Wald, na, war ich als Kind auch oft, na, und da habe ich die Bächle geliebt. Na. Was mir damals auf der Schwäbischen Alb nicht so gut gefallen hat, weil da gibt es viele Trockentäler. Das ist halt, als Kind ist einfach der Nahbereich wichtiger als die Aussicht, ne? Die man jetzt mit fortgeschrittenem Alter natürlich anders schätzt. Ne? Zum Beispiel ein Blick vom Wackerstein runter, ne? Hinten bei Pfullingen.
Aber auf der Alb gibt es dafür Höhle, das fand ich als Kind immer wahnsinnig spannend. Also Bärenhöhle muss mindestens einmal im Jahr sein und ja, es stimmt. Gibt da andere Höhle und das fand ich, also hat mich total fasziniert.
Ja, man muss halt immer wandern, gell? Weil das ist gesund und die frische Luft. Ne? Und Kinder wandern, glaube ich, nicht immer gern. Ne? Manche machen es doch.
Und seid ihr auch heute noch dann viel unterwegs? Guckt ihr euch die Sachen auch viel an? In Realis, in Realität, worüber dann auch die Bücher und Artikel sind?
Na, also wenn man ehrlich ist, die Bücher werden hauptsächlich hinterm Monitor gemacht oder vorm Monitor, je nachdem, wie man drauf schaut. Ne? Also das ist
Entschuldigung, die Bücher werden ja von den Autoren geschrieben und die sind natürlich schon vor Ort. Also hoffe ich zumindest, denn weiß ja auch bei vielen.
Die Frage war ja,
uns vom Verlag aus. Also man muss vielleicht sagen, wir haben zwei Mitarbeiter, die die ganzen Buchhandlungen und andere Läden, die unsere Bücher verkaufen, in Baden-Württemberg besuchen. Die sind wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Und alle anderen in der Freizeit, und die ist zumindest beim Frank und mir relativ knapp.
Die Lektoren sind teilweise unterwegs, um sich dann halt mit Autoren zu treffen. Ne? Und da geht es dann eben um Wohnort. Aber das darf man sich nicht vorstellen, dass da gemeinsame Vorortrecherche oder sowas stattfindet. Also genau, wie der Titus Häusermann schon gesagt hat, das Material liefen die Autoren, ne? Und wir gucken, dass wir da was Schönes draus machen.
Ihr bringt es in Form. Schönes Schwaben, eine monatliche Zeitschrift. Wie kam es dazu und was verbirgt sich dahinter?
Ja, der Titel ist vielleicht für den einen oder anderen erst einmal ein bisschen seltsam. Eine Zeitschrift, die schon das Schöne im Titel trägt. Der Titel ist nicht auf unserem Mist gewachsen, wie die ganze Zeitschrift nicht, sondern wir haben die übernommen, als sie 10 Jahre alt war. Sie ist aber zufälligerweise genau gleich alt wie der Verlag, auch 30 Jahre. Und wir haben sie übernommen, nachdem sie schon 3 Verlagswechsel hinter sich hatte und also, man muss glaube ich schon sagen, relativ runtergewirtschaftet war. Und wir hatten den Anspruch, da richtig schöne, unterhaltsame, informative, landeskundliche Zeitschrift draus zu machen, die Reportagen aus dem Land bringt, die sagt, wo man wen treffen kann, besondere Leute vorstellt, besondere Orte, Gegenden vorstellt, auch Wandertipps hat, auch mal ein Kochrezept von einem klassischen schwäbischen Gericht oder irgend sowas. Und im Laufe der Jahre ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Man soll sich ja nicht selber loben, aber manchmal, manchmal wird es halt so. Und die Zeitschrift hat also einen, man könnte, glaube ich, sagen, Fankreis. Wenn ich bei Veranstaltungen bin, passiert es relativ oft, dass Leute zu mir herkommen und sagen, ich habe übrigens schöne Schwaben abonniert und ganz toll die Zeitschrift, machen Sie so weiter. Und die Zahlen sind im Gegensatz zu dem, was man sonst von der Presse hört, auch sehr stabil. Also die Auflagenzahlen und die Abonnentenzahlen.
Kein Niedergang erkennbar da.
So ist es. Ja.
Aber das ist natürlich monatlich, man muss monatlich produzieren und liefern. Das ist eine ganz andere Organisation als dann eine Buchproduktion, weil es ja immer weiterläuft. Da hat man eine Redaktion und aber wie läuft da der Alltag?
Ja, es gibt eine Redaktion, aber die ist schon auch verzahnt und vernetzt im Verlag. Also die Zeitschrift ist für uns ein Stück weit auch eine Spielwiese, wo wir Themen und Autoren ausprobieren können, einfach um zu sehen, funktioniert das oder der Autor kann der schreiben, liefert er pünktlich, kann man mit dem auch ein Buch machen. Und auch was zum Beispiel die Anzeigen angeht oder die Vertriebsinitiativen, wenn man zum Beispiel einen Schwerpunkt hat von einer Stadt im Land, dass man auf die zugeht und sagt, das ist ein tolles Heft, wo eure Stadt bevorzugt vorkommt, wollt ihr da nicht ein paar mehr abnehmen? Das kommt immer auch im Buchverlag zugute. Aber es gibt eine feste Redaktion und es gibt auch was Vertrieb und die Anzeigen angeht. Anzeigen sind halt immer auch wichtig bei einer Zeitschrift. Feste Leute, die das machen. Ja.
Schreibt ihr selber auch mit? Da?
Ich habe früher einiges geschrieben, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Und
das Gleiche kann ich auch sagen, ich habe früher auch ein bisschen was geschrieben, aber man muss sich irgendwann mal spezialisieren auch ein bisschen. Man kann nicht immer alles machen.
Man muss vielleicht auch noch sagen, dass die Hörer meine Vorstellung davon haben, wir sind also insgesamt 16 fest angestellte Leute im Verlag, uns beide eingeschlossen. Wie bei jedem Verlag ist so ein Dunstkreis von freien Mitarbeitern drumherum, freie Lektoren oder freie Bildbearbeiter oder Korrekturen und so, wo man gar nicht genau sagen kann, wie viel das eigentlich sind, weil es da zum Teil auch Spezialisten gibt, die man bloß für ein Spezialprojekt einmal braucht und dann wieder in 2 Jahren oder so.
Aber 16 Festangestellte ist ja schon auch eine ganz schöne Hausnummer, ja?
Ja, das macht mir manchmal auch schlaflose Nächte.
Aber insgesamt, ne, wenn man sich eben, wir haben es auch schon mal am Rande jetzt erwähnt, ne, Zeitschriften, Verlage, alle klagen. Also es ist natürlich auch, klar, schwer in dem Gewerbe, aber bei euch ist das noch alles stabil. Oder gerade in diesem regionalen Genre, regionalen Gebiet, kann man sich noch besser behaupten?
Es ist im Grunde ist es noch stabil. Man weiß nicht so richtig, wo die Zukunft hingeht. Aber was wir natürlich auch spüren, na, ist halt Konkurrenz aus allen Ecken. Na. Ein ganz wichtiger Punkt ist da einfach, sind die digitalen Medien. Na. Also das Buch hat nicht mehr den Stellenwert, dass es vor 20 Jahren noch hatte, na, einfach weil Medienangebote sich sehr differenziert haben und der Tag hat halt plus 24 Stunden und die Leute müssen sich entscheiden, bin ich jetzt im Internet unterwegs, schaue ich fern, bin ich in sozialen Medien unterwegs, na, oder lese ich ein Buch, na, und ich meine, der Lebensalltag ist ja auch komplizierter geworden. Man hat ja viele Dinge zu verwalten, nicht nur die privaten E-Mails, es kommen ja die SMS, kommen auch noch dazu, dann irgendwelche Foren in sozialen Netzwerken etc. pp. Also dann muss man viele Dinge entscheiden, die früher irgendwie ganz normal waren, wie es läuft. Ne? Ich habe 500 Krankenversicherungen zur Auswahl, ne? Und ich kann entweder bei der alten bleiben oder, also man kann den Tag mit so Mikroentscheidungen füllen, ne? Und ich glaube, das spielt auch mit eine Rolle, ne? Warum es die Branche gerade ein bisschen am Kränkeln ist. Ne? Man hat auf der anderen Seite Konzentrationsprozesse im Buchhandel, die gibt es schon länger. Ne? Auch das spüren wir als Regionalverlag, ne? Weil einfach immer wieder Buchhandlungen zumachen, kleinere, mittlere Buchhandlungen, ne? Die einfach von uns gute Kunden waren. Ne? Und mit diesen Schwierigkeiten haben wir zu kämpfen und gemessen daran, ne, sind die Zahlen noch stabil. Ne? Ja, muss man wirklich sagen.
Wie ist es bei euch für das Verhältnis stationärer Buchhandel, Internetverkäufe?
Das ist für uns ganz schwer zu sagen, weil das ja oft in der Praxis gar nicht so scharf getrennt ist. Also wenn beispielsweise Thalia, große Buchhandelskette, bei uns bestellt, wissen wir nicht, fließt es in den Laden oder fließt es in ihren Online-Shop. Amazon, der Größte, hat so unverschämte Forderungen an uns gestellt, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nicht direkt mit ihnen zusammen, wir beliefern die nicht. Die führen trotzdem unsere Bücher, die beziehen sie vom Großhändler. Wir wissen, dass der Großhändler zum Beispiel einen ordentlichen Anteil von unseren Büchern nach Polen exportiert und da es in Polen, glaube ich, nicht so sehr viele Schwaben gibt, ist klar, das geht an die polnischen Lager von Amazon, die dort mit günstigeren Lohnkonditionen als in Deutschland die Lager haben, mit denen sie dann Deutschland beliefern. Das ist eben so, also ich glaube, das ist schon ein Umsatzanteil, der nicht zu unterschätzen ist, aber wir können es nicht beziffern.
Programm, das Herbstprogramm ist ja von euch schon lange vorbereitet, aber kommt jetzt so auch raus. Worauf habt ihr da Schwerpunkte gelegt? Wie habt ihr da das geschnürt, dieses Programm?
Also das ist ein sehr vielfältiges Programm, es ist ein Jubiläumsprogramm, deswegen gibt es auch wieder Titel, die was mit 30 zu tun haben. Wir haben im Frühjahr schon welche gemacht und jetzt im Herbst wieder. Einfach weil wir gesagt haben, das ist witzig, wenn man 30 Jahre alt wird und sich das so im Programm wiederfindet. Das ist beispielsweise ein kleines Kochbüchle mit schwäbischen und badischen Spezialitäten in einem Band. Und zwar dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch, sodass man das auch mitnehmen oder ins Ausland verschenken kann. Oder für Leute, die frisch hier zuziehen, das was ist. Ein Buch, das für uns was ganz Besonderes ist, heißt Helden des Südwestens. Das ist aber ironisch zu sehen. Verfasser ist Rainer Moritz und der hat etwa 50 Helden seiner Jugend und Helden, die es heute noch gibt, also sagen wir mal von Lurchi bis Andrea Berg aufgegriffen und durch den Kakao gezogen. Unheimlich witzig und einfach so quasi nochmal die Schwaben-Klischees, die wir jetzt ja gerade gehört haben mit dem Willi Reichert, ganz anders aufgebäumt und aufgezäumt. Und ein Buch, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und das ich sehr interessant fand, ist ein Buch über die Villa Reitzenstein. Das ist das Haus, in dem die Landesregierung sitzt in Stuttgart, das eine sehr bewegte Geschichte hat, erbaut von der Tochter eines großen Verlegers, Verlegerkollegen, darf ich da gar nicht sagen, Hallberger, der die Deutsche Verlagsanstalt gegründet hat, und sie hieß eben Reitzenstein, also verheiratet Reitzenstein, und wurde dann vom württembergischen Staat gekauft, war dann auch in der Nazizeit der Sitz vom Gauleiter Murr, der da die schlimmsten Sachen verordnet hat von dieser Höhe. Und wurde dann nach der Landesgründung, also war zunächst natürlich von den Alliierten besetzt, wurde nach der Landesgründung dann der Sitz der Landesregierung. Und das Buch stellt einerseits das Haus als architektonisches Objekt vor und andererseits aber auch die Geschichte der Landesregierungen und der Ministerpräsidenten. Und das finde ich sehr gut gelungen und spannend vom Thomas Bergmann, der früher bei der Stuttgarter Zeitung Journalist war.
Das sind die Highlights im Herbst?
Das sind meine Highlights. Andere werden andere Highlights finden. Das ist ja wie immer. Und wer gern wandert, findet die Wanderbücher viel wichtiger und toller als sowas.
Frank? Was wir mittlerweile auch machen, sind Wimmelbücher. Wimmelbücher mit Regionalbezug. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache. Das Letzte, was wir gemacht haben, haben wir diesen Sommer auch ganz gut verkauft, ist ein Wimmelbuch über die Wilhelma. Und das hat natürlich eine schöne Entstehungsgeschichte. Das sind beispielsweise sind dann also real existierende Personen drin, die Kinder, Erwachsene, die gezeichnet wurden in der Wilhelma. Teilweise sogar aus dem Bekanntenkreis, Verlagsmitarbeiter sind drin, Tierpfleger aus der Wilhelma sind abgebildet. Also da stecken dann auch real existierende Personen dahinter. Ne? Und das macht einerseits Spaß, sowas zu produzieren und das dann auch hinterher in Händen zu halten. Ne? Und die Wimmelbücher von Tina Grehan sind mittlerweile ein richtig gutes, gut gehendes Segment bei uns im Verlag. Ne? Es gibt eins über Stuttgart, Stuttgart wimmelt und die Schwäbische Alb wimmelt. Ne? Und da bin ich richtig froh, dass wir uns nochmal in dieses Segment gewagt haben. Wir hatten früher auch schon immer mal wieder mit Kinderbüchern und Regionalbezug probiert und das ist nie sonderlich gut gelaufen. Aber die Wimmelbücher laufen richtig gut und machen Spaß.
Ich mache einen aktuellen Bezug dazu bringen. Wir haben gestern eine Ausstellung im Regierungspräsidium Tübingen hier in Tübingen eröffnet, wo so einige von diesen Wimmelbildern gezeigt werden und Vorskizzen dazu, dass man ein bisschen nachverfolgen kann, wie so ein Wimmelbild entsteht.
Das ist auch noch weiterhin zu sehen da.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, vielleicht 4 Wochen.
30 Jahre Silberburg Verlag, nochmal vielleicht das ein oder andere Highlight aus der Verlagsgeschichte, was bleibt in Erinnerung, was gerade, wenn man dann sich auch eben mit der eigenen Geschichte so beschäftigt, was war ein Highlight oder auch vielleicht mal schwierig?
Also es gab natürlich beides. Es gab sehr schwierige Zeiten Anfang der 90er Jahre, wo es einfach wirtschaftlich problematisch war, wo wir dann auch noch probiert haben, ein zweites Standbein aufzubauen mit wissenschaftlichen Büchern und das ging in die Hose, man kann es nicht anders sagen. Also das war der totale Misserfolg eigentlich vom Plan her. Was sehr wichtig war für uns, war, dass wir Ende der 90er Jahre einen Verlag übernommen haben und ein Verlagsprogramm übernommen haben. Der Verlag hieß Fleischhauer und Spohn, ein sehr alter Verlag, 1830 in Reutlingen gegründet, den wir kaufen konnten. Der hatte sich spezialisiert auf Kinder- und Familienausflugsführer. Wir haben das dann in unser Verlagsprogramm übernommen. Das zweite war das südbadische regionale Verlagsprogramm vom Ernst Kaufmann Verlag in Lahr, das uns die Tür geöffnet hat zum Buchhandel in Südbaden. In Südbaden sieht man die Schwaben immer noch mit etwas Misstrauen und da waren wir dann nicht mehr nur die Schwaben, sondern halt auch die mit dem badischen Programm und das war sehr, sehr wichtig für uns. Was sicher noch ein Highlight war, war der erste regionale Frauenroman, der 98, glaube ich, bei uns erschienen ist. 97, 98.
Nicht etwa. Genau sagen.
Der hieß Lagerwickle zum Frühstück von Elisabeth Kapatik. Ein sehr vergnüglicher Roman, der in Stuttgart hauptsächlich spielt. Und das war ein typisches Beispiel dafür, dass es Bücher immer noch schaffen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda sich zu verbreiten. Wir haben am Anfang eine kleine Auflage gedruckt. Der Buchhandel war ganz vorsichtig, weil es das erste Buch von dieser Autorin war. Und es hat sich verbreitet und verbreitet. Und aus diesen 5000 Erstauflage, was damals für uns sehr vorsichtig war, mittlerweile wird man vielleicht bloß nur 3000 machen, wurden also insgesamt 160.000 Exemplare, die wir verkauft haben. Wir haben dann noch ein Fortsetzungsband gemacht mit der Autorin und leider ist sie dann mit dem dritten Buch zu Drömer Knauer abgewandert. So geht es den kleineren Verlagen eben auch manchmal.
Dass da die Konkurrenz auch abwirbt, ja. Und mehr bieten kann, oder?
Ich habe es nie genau erfahren. Also sie hat das erste Buch neben einem Job hergeschrieben. Sie war eigentlich Referatsleiterin bei einer Volkshochschule. Und das wurde ihr dann ein bisschen zu viel mit Schreiben und vielen Veranstaltungen und dem Job. Sie hat dann umgesattelt als Profi-Schriftstellerin und wollte, glaube ich, einfach auch einen stärkeren Partner oder einen vermeintlich stärkeren Partner, man weiß es nicht, wo sie dann eine größere Absicherung hat als Profi-Schriftstellerin.
Was ist euer All-Time-Bestseller? Ist es das?
Genau dieses Buch. Es gibt noch ein paar andere, also zum Beispiel die Stuttgarter Steffele hat im Laufe der, kann man sagen, Jahrzehnte viele verschiedene Auflagen erlebt. Ist jetzt so, also der alte Titel ist nicht mehr lieferbar, aber wir haben ein neues Steffeles Buch gemacht mit einem anderen Fotograf und das ist auch sehr schön, aber hat es nicht geschafft, so zu dem Klassiker zu werden, der alte Titel war.
Ich finde es ja irgendwie immer noch sehr beruhigend, dass man die Bestseller immer noch nicht machen kann. Ah, den großen Verlagen gelingt es nicht. Es werden zwar viele Bücher angekündigt, dass es ein Bestseller würde, aber das erfüllt sich mal und mal nicht.
Aber die sollen ja auch nicht wie Blei in den Regalen liegen.
Nee, natürlich.
Ja? Also das müsst ihr ja auch hinkriegen und eben die Wirtschaftlichkeit für die 16 Leute auch zu behalten. Was bringt die Zukunft? Was bringt auch noch? Habt ihr noch ein Jubiläumsprogramm? Oder
wir haben schon viele Veranstaltungen gemacht, weil das ganze Jahr ist unser Jubiläumsjahr, auch Aktionen mit dem Buchhandel. Also ich würde sagen, das Jubiläumsjahr geht langsam zu Ende. Wir sind jetzt gerade in Regionalbuchwochen, die deutschlandweit vom 15. bis 30. September stattfinden. Da wird natürlich auf unsere Bücher auch da und dort nochmal intensiver hingewiesen. Die Zukunft bringt zunächst einmal ein schönes Frühjahrsprogramm im nächsten Frühjahr oder eben die nahe Zukunft, die Frankfurter Buchmesse im Oktober. Was sie insgesamt so auf in fernerer Zukunft bringt, ist so schwer zu sagen wie noch nie, weil sich die Medienlandschaft einfach rasant ändert. Immer noch durch die Digitalisierung, die ja immer weiter fortschreitet und durch gesellschaftliche Veränderungen. Ich habe den Eindruck, dass die regionalen Themen gerade in Zeiten der Globalisierung einfach einen ganz besonderen Stellenwert haben und vielleicht sogar wichtiger sind denn je zur Selbstvergewisserung und um zu sehen, irgendwie, wo sind die Wurzeln, von denen aus ich dann agieren kann.
Ein weiterer spannender Punkt in der Zukunft wird sein, wie es mit der Sache VG Wort weitergeht, ne? Vielleicht kurz zum Hintergrund. Es gab dieses Jahr ein Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof in einem 4 bis 5 Jahre lang dauernden Verfahren, wo es darum ging, die Verlagsanteile an den Verwertungsgesellschaften, also GEMA beispielsweise ist auch eine Verwertungsgesellschaft, juristisch klären zu lassen. Und jetzt hat sich herausgestellt, die über zig Jahre gängige Praxis, nämlich die Tantiemen, also Einnahmen der Verwertungsgesellschaft zwischen Autoren und Verlagen aufzuteilen, ist mit dem Urheberrecht Urheberrecht nicht vereinbar. So, und jetzt steht man natürlich, das war eine wichtige Nebeneinnahmequelle für die Verlage natürlich, für die Autoren selbstverständlich auch. Und jetzt geht es auch um Rückzahlungen der letzten 4 Jahre und das ist was, das macht man nicht so nebenbei aus der Portokasse. Ne? Und es wird derzeit verhandelt, wie sind die Rückzahlungsmodalitäten und da wird es spannend, wie sich das weiterentwickelt.
Ja,
vor allem auch politisch. Ne?
Ja, man könnte vielleicht auch sagen, es war ja auch eine Entschädigung für die Dinge, die mit unseren Büchern passieren und die für uns auch ein gewisser wirtschaftlicher Schaden sind. Also beispielsweise, dass Bibliotheken unsere Bücher führen und ausleihen und wir entsprechend dann diese Exemplare nicht verkaufen. Und wir sind, ich glaube, die ganze Branche ist ein bisschen irritiert von diesem Urteil, weil wir es einfach nicht gerecht finden. Aber so ist es ja manchmal bei Gerichtsentscheidungen.
Ja, toi 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 für die Zukunft und ob auf dem Ebene oder natürlich auch mit euren Veröffentlichungen. Und ja, danke, dass ihr da wart, Titus Häusermann, Frank Butzer.
Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Meinerseits.